Ich bin Sharon Zucker und das ist «Mies Zürich».
Der Podcast.
Bei mir im Studio ist Steffi Buchli. Frau, Mutter, Chefin, Ullknudle, Interviewerin, ein Sprachrohr vom Feminismus. Also so stellst du dich auf deiner Webseite neben deinem Job als Sportjournalistin und seit einem Jahr als Sportchefin von der Blickgruppe vor. Steffi, so schön, dass du da bist.
Danke vielmals für die Einladung, es freut mich sehr, zum da sein.
Wir haben schon ein bisschen beim Eingang, wo du gekommen bist, haben wir schon ein bisschen darüber gelacht, wie wir uns kennengelernt haben. Weißt, ich habe immer das Gefühl, ich kenne dich, weil ich dich so viel am Fernsehen gesehen habe. Aber das ist gar nicht so. Wir haben uns von einem WC kennengelernt.
Und lustig ist, dass du die Episode auch noch weißt. Ich habe gedacht, vielleicht hat sie es vergessen. Wir haben uns wirklich im WC von einem Pop-up-Restaurant, von Max Baumann, haben wir uns kennengelernt. Quasi.
Genau. Oder sind wir so vor dem Spiegel gestanden, haben die Hände gewaschen und haben gesagt, Steffi, kommst du mal in meinen Podcast?
Ja, und jetzt ist etwa, wie lange ist es vergangen? 2 Jahre.
Nein,
wahrscheinlich.
Länger.
Und jetzt, sogar noch länger.
Corona, oder? Viel länger.
Stimmt. Viel länger. Man vergisst es ja immer, das muss man mitzählen. Umso schöner sind wir da.
Ich finde es auch schön, dass du die Episode noch weisst. Das ist wirklich, also ich habe so müssen lachen, als ich das Interview vorbereitet habe. Ich dachte, doch, genau so ist es gewesen. Wir sind jetzt ja mitten in den Olympischen Winterspielen in Peking. Was schaust du eigentlich am liebsten so als Sportchefin?
Also ich schaue logischerweise sehr viel. Weil ich muss. Ich schaue aber auch sehr vieles sehr gerne. Ich bin wirklich ein Mensch, der sich dann bei den Olympischen Spielen einfach alles reinzieht. Und was ich sehr cool finde, ist zum Beispiel Curling, wo ich früher nichts damit anfangen konnte. Und dann irgendwann ist die Komponente beim Curling dazugekommen, wo man hat können mithören, was die untereinander schwätzen. Und das ist wahnsinnig spannend. Ich finde es so dabei sein, wenn Sportler Entscheidungen fehlen, wenn Sportler kiffeln untereinander und so. Das gefällt mir sehr. Entsprechend würde ich jetzt vielleicht so Curling speziell rauspicken.
Es gibt ja nicht so viele Frauen, die so sportbegeistert sind wie du. Warum bist du so? Oder was reizt dich so fest am Sport?
Also ich bin ganz fest drin hineingewachsen. Ich bin einfach in einer Sport-Luege-Familie aufgewachsen. Wir haben auch selber immer viel Sport gemacht, meine Schwester und ich. Mein Vater hat ein bisschen geshootet, meine Mami turnet. So bin ich weiter reingewachsen und hatte einen einfachen Zugang gehabt. Und nachher hat das so seinen Lauf genommen. Ich habe dann einfach gemerkt, als Journalistin ist der Sport so wahnsinnig schön, weil die Geschichten immer wieder neu sind. Du musst selten ein Drama kreieren, weil früher oder später passiert es einfach. Und das ist wahnsinnig schön, weil es einem so nie langweilig wird.
Über die Dramen, die passieren im Sport, schreibst du jetzt auch teilweise, oder? Du bist Chefin von der Blickgruppe, Sportchefin von der Blickgruppe. Und da musst du als Expertin fungieren, du musst Einschätzungen machen, du musst Kommentare abliefern. Ist das, weil das halt immer noch sehr eine grosse Männerdomäne ist, für dich als Frau immer noch schwieriger? Du bist schon mega etabliert mittlerweile. Also.
Ja, ich glaube, darum ist es auch nicht mehr schwieriger. Ich glaube, es war lustig, als ich angefangen habe, habe ich gewisse Menschen überrascht mit dem Fakt, dass ich schreiben kann. Das waren wirklich Feedbacks, die ich bekommen habe. Es sei quasi toll, sie haben mich einfach vom Fernsehen kennt und dass ich jetzt auch noch schreiben kann. Und dort musste ich natürlich einfach schmunzeln. Aber das ist jetzt eigentlich genderneutral, dass man einfach meint, weil jemand am Fernsehen redet, dass der dann automatisch nicht schreiben kann. Ich habe ja all meine Texte beim Fernsehen immer selber geschrieben. Das war ein bisschen das gewesen. Man hat sich daran gewöhnen, dass jetzt die auch schreibt. Aber bei der Einschätzung, glaube ich, habe ich so meine Marke gemacht. Und das ist jetzt gut. Deren glaubt man jetzt. Mir tut damit mehr die jungen Journalistinnen leid, die den Weg bis zur Marke noch machen müssen, weil man dort manchmal immer noch so ein bisschen unfair mit ihnen ist und vielleicht eine Information weniger abnimmt als einem Mann, der vielleicht in der Tat weniger im Rucksack hin hat, aber es ist einfach ein Mann.
Aber würdest du sagen, das ist allgemein in den Medien immer noch so, dass eine Frau halt mehr muss kämpfen, um den Marke zu werden oder speziell im Sport?
Ich glaube, allgemein haben wir einen guten Schnitt, oder? Ich versuche die ganze Geschichte vom Feminismus im Alltag immer ein bisschen so anzuschauen, dass wir uns um die Sachen kümmern, die wir selber beeinflussen können. Und ich glaube, wir Frauen, wir machen manchmal Sachen falsch, oder? Wir sind zu wenig mutig, wir sind zu wenig die, die herstehen und können rausstreichen, was unsere Vorzüge sind. Das gilt aber ganz allgemein fürs Arbeitsleben. Das ist nicht etwas medienspezifisches. Und entsprechend sind vielleicht dann die Männer im Umzug manchmal ein Tick lauter, ein Tick dominanter, ein Tick schneller im Entscheiden, dass sie zum Beispiel für einen Job gehen wollen oder so. Und wir Frauen sind zurückgehalten und warten eher, bis man uns fragt, ob wir vielleicht mit dabei sein wollen, wenn es um einen coolen neuen Job geht. Also ich glaube, wir haben ganz viele so Grundhaltungsthemen, die wir noch so an uns arbeiten können, dass wir dort dann ein bisschen mutiger und ein bisschen bolder werden.
und das funktioniert, glaubst du? Also wenn ich jetzt Heft in der Hand habe und sage, so, ich will das jetzt, dann komme ich schon genau gleich weit wie ein Mann auch.
Das glaube ich schon. Es gibt sicher Bereiche, wo noch goldige Hühner, weiss der Geier was. Nein, wo noch gläserne Decken bestehen, das glaube ich. Es gibt auch Branchen, die weniger durchlässig sind. Oder es gibt einfach schlicht auch manchmal, wenn oben der Oberste ein Chef ist, der einfach nicht daran glaubt, dass eine Frau gut kann sein in ihrem Job, dann hast du definitiv ein Problem. Dann ist irgendwann Ende und dann musst du wahrscheinlich einfach weitergehen und dir den Raum schaffen, indem du den Move auf die Seite machst und dann wieder rauf, oder? Es gehört manchmal auch viel Taktik rein, oder? Man muss sehen, wo bieten sich Opportunitäten im Berufsleben. Und dort, glaube ich, dort finden wir Wege, zum ganz raufzukommen, wenn wir wollen.
Ich habe ein paar Leute gefragt, die mit dir zusammengearbeitet haben oder die dich kennen. Ja, und die sind alle total begeistert. Die sagen, du bist total ein netter Mensch, hättest null Allüren, hättest so viel Power. Also ich meine, das merkt man dir auch, das ist ja nicht gespielt. Und dann habe ich etwas Lustiges gehört, dann habe ich gehört, du hast bei einem gegen 100 mitgemacht und du warst ein bisschen nervös, weil du dachtest, oh, wenn jetzt eine Frage kommt, die ich als Sportchefin nicht kann beantworten, was mache ich dann? Hätte ein Mann auch Struggles?
Nein, hat er nicht. Das ist genau der kleine Unterschied, oder? Ich glaube, das ganze Ablegen, das würde ich selber auch nie mehr schaffen. Ich versuche mir immer wieder quasi gut zuzureden und solche Ängste quasi loszuwerden. Aber das ist wirklich etwas. Ich bin dort rausgefahren für die Sendungsaufzeichnung und da dachte ich, nein, um Himmels Willen, auf was habe ich mich da nur eingelassen? Wenn mich bloßstellt mit einer Sportfrage, was dann? Und dabei, eigentlich musst du es wirklich locker anschauen und sagen, ach komm.
Es wäre auch egal, oder?
Wobei, vielleicht kommt auch noch in einem Mal, es könnte ja dann charmant sein und so, aber vielleicht kommt natürlich auch noch so ein bisschen mein Ehrgeiz rein, oder? Ich gönne natürlich auch gerne und du gerne Punkte machen und eben gib mir ja keine Blöße und so. Vielleicht spielt das auch noch rein, aber nein, du hast völlig recht, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Eben, man kann es charmant weglachen und dann gut ist.
Bei einem Mann würde man halt einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich darüber hinweg. Und der würde sich einfach nicht so Gedanken machen und darum wäre es wahrscheinlich gar kein Thema.
Ja, das glaube ich auch.
Die Sportberichterstattung, das ist ein grosses Thema natürlich bei der Blickgruppe. Ist die jetzt ein bisschen anders oder anders fokussiert, anders zentralisiert, weil du eine Chefin bist, weil du eine Frau bist auf dem Posten?
Ich glaube, es wäre ein bisschen unfair, wenn ich jetzt alles auf mich zentrieren würde und würde sagen, seit ich dort bin, ist es anders. Ich glaube, mitten in eine Bewegung hineingekommen, oder, wo gewisse Sachen einfach nicht mehr gegangen sind. Dass so der altmütige Boulevard hat so einen latenten Sexismus beinhaltet. Oder? Wir haben gerade letztens darüber gelacht, wo wir noch nicht so alte Artikel angeschaut haben, wegen einer Equal-Voice-Diskussion, die wir hatten, wo man gemerkt hat, dass man da noch Titten gesagt hat und geschrieben hat. Und es ist eben noch nicht so lange her. Ja,
wann war denn das gewesen?
Ach, es war nach der Jahrtausendwende. Das ist dann noch so gegangen, wenn man ein gutes Wortspiel damit hat können machen und so. Da hat man sich das noch können gönnen, oder? Und jetzt ist es wahnsinnig schnell gegangen, unter anderem wegen MeToo, wegen allgemeinen Gleichstellungsbewegungen und so. Und es geht jetzt schlicht und einfach nicht mehr, oder? Entsprechend will ich wie nicht alle Lorbeeren auf mich ziehen, aber logischerweise rein durch meine Präsenz in allen Entscheidfindungen in den Gremien in unserer Redaktion hat wahrscheinlich sich schon ein bisschen etwas anderes oder etwas Neues entwickelt. Die Leute in unserer Redaktion sagen manchmal, ist das schon durch den Steffi TÜV? Und der Steffi TÜV ist eben so der Check. Geht das oder geht das nicht?
Also du hast einfach die Augen auch offen, ob da irgendetwas Sexistisches drin ist oder nicht.
Ja, es ist mir natürlich auch wichtig. Es sind ganz kleine Sachen, wo man dann anfangen muss. Wir haben allgemein eine Kultur gehabt im Blick, dass wir Frauenbegleiterinnen von berühmten Männern, jetzt in diesem Beispiel, dass wir die immer nur beim Vornamen genannt haben. Und das ist ja per se schon etwas, wo eigentlich nicht einer Person genug Respekt gegenüber bringt, weil eine Person, die genannt wird in einem Medium, hat eigentlich einen Nachnamen verdient, ausser sie will explizit nicht beim Nachnamen genannt werden. Es sind so ganz kleine Mechanos, wo man einfach umdenken muss, wo man muss sagen, nein, das ist nicht einfach das Begleitfräulein, sondern das ist die Frau so und so, die hat einen Vor- und einen Nachnamen. Ganz kleine Sachen, wo man neu anfängt zu denken.
So lustig, dass du das jetzt sagst. Es ist mir noch nie aufgefallen. Und ich habe ja eigentlich auch so ein bisschen den Genderblick strikt drauf, aber das ist tatsächlich wahr. Ja. Jetzt muss ich mich mal achten, ob das jetzt wirklich nicht mehr passiert, sonst läuten geht.
Ja, unbedingt.
Man merkt, du setzt dich ein für Gleichstellung. Du bist eine relevante Stimme vom Feminismus. Ich habe es am Anfang schon gesagt, das steht auf deiner Webseite. Was heisst das konkret? Wie setzt du dich ein, jetzt neben deinem Job als Sportchefin?
Also natürlich ist es so, dass man mich einsetzt. Also ich werde angefragt, um auf Podien zu reden, und ich habe mir dort irgendwann einmal gesagt, ich habe das Glück, dass die Worte, die ich sage, ein bisschen lauter werden, weil ich lange in den Medien oder speziell beim SRF geschafft habe und man mich als Marke kennt. Und weil die Wörter ein bisschen lauter sind, möchte ich das gerne annehmen und möchte eigentlich zu dem Thema Gleichstellung immer reden, wenn man mich einlädt, weil ich finde, es hilft auch den Leuten, die vielleicht manchmal ein bisschen in die Wüste rufen und niemand hört. Das heisst, ich sage eigentlich immer zu, wenn ich zu dem Thema gefragt werde. Ich habe natürlich auch jegliche Scheu abgelehnt, als ich bei SRF geschafft habe, da darf man sich nicht politisch äußern. Oder es ist schwierig, wenn man sich jetzt da sehr klar positionieren in dem Thema Gleichstellung. Dort bin ich viel zurückhaltender gewesen, und als ich weg bin zum iSports, habe ich gemerkt, jetzt kann ich eigentlich die Bekanntheit, die ich geschenkt bekommen habe von SRF, wo ich für immer und ewig dankbar bin, kann ich jetzt eigentlich nutzen für etwas Sinnvolles, nämlich zum jungen Frauen helfen, zum jungen helfen Mut machen, wie sie in eine Karriere startet oder so. Und das macht mir mega Spass. Es ist eigentlich ein bisschen vielleicht ein Coach aus der Distanz manchmal. Und es freut mich immer wieder, wenn ich junge Frauen kennenlerne, die dann sagen, hey, ich finde es lässig, was du machst. Ich würde gerne in eine ähnliche Richtung gehen, oder es hat mich inspiriert. Das freut mich mega.
Und da bist du nicht stutenbissig, jetzt mal ganz ehrlich. Weil das wirft mir ja uns Frauen immer wieder vor. Ihr seid selber schuld, dass ihr keine Karriere machen könnt, weil ihr verhindert es euren Frauen, Kolleginnen gegenüber.
Ja, es ist noch witzig, oder? Im Sportjournalismus kannst du wahrscheinlich fast nicht stutenbissig sein. Mal kennst du eigentlich schon. Aber das liegt mir fern, das ist so ein Gefühl oder eine Grundhaltung, die ich schaurig kleingeistig finde. Nein.
Du und dein Mann, ihr habt eine 6-jährige Tochter, und das hat ja einen riesen Shitstorm gegeben, wo sie auf die Welt gekommen ist und du nach wenigen Monaten schon wieder vor der Kamera gestanden bist. Also es ist jetzt 6 Jahre seither, ich weiss nicht, ob das immer noch passieren wird, ich könnte mir aber vorstellen, schon. Also es hat ja jeder eine Meinung gehabt, jeder hat irgendetwas müssen sagen, Rabenmutter, das ist total daneben, warum muss sie das machen, Egoismus, pur etc. Wie gehst du jetzt nicht nur mit dieser Kritik damals, sondern ich nehme an, es gibt immer mal wieder Kritik gegen dich, da braucht man eine dicke Haut. Wie gehst du damit um, wenn so persönliches Zeug einfach auf dich reinprasselt?
Also das Persönlichste ist immer das Härteste. Ich glaube, die sachliche Kritik, wenn es um Inhalt geht, im Sport zum Beispiel, das fällt mir sehr einfach. Aber je näher es so an mein Herz geht oder vor allem an meine Familie geht, desto schwieriger wird es. Aber ich habe das natürlich über die Jahre können lernen. Aber der Moment dort am Ende vom Mutterschaftsurlaub, wow, da ist mir wirklich eingefahren. Und ich habe meinem Mann ein paar Mal gesagt, ich bin froh, dass wir vorne so gut durchgedacht haben, was unser Lebensplan ist. Weil wenn wir nicht so gefestigt gewesen wären in dem Moment, das hätte ich wirklich innen rausgetatscht. Und ich habe dort einfach auch gemerkt, wie eng, dass wir in der Schweiz immer noch unsere Leitplanken gesetzt haben, was finden wir gut und was ist dann zu viel. Also der Klassiker ist für mich, dass der Mann 100% schafft, der grosse Klötter heimbringt, die Frau schafft so nette 40%. Weißt du, dass sie auch etwas hat? Ist ja wichtig, dass sie auch mal rauskommt. Oder? Das ist so das gute schweizerische Modell. Und alles, was rechts oder links ist, ist dann einfach suspekt. Also ich habe von Frauen gehört, die sich rechtfertigen müssen, weil sie Familienfrauen sind. Es muss doch niemand sich erklären. Ich weiss selber, wie viel zu tun es gibt, eine Familie zu haben, wenn jemand das geniessen will, daheim sein und die Arbeit annimmt, noch unbezahlte Arbeit on top, dann hat das einfach nur Respekt verdient und sicher kein Urteil. Genauso, wenn eine Frau findet, zu dem Zeitpunkt, wo ich Mutter geworden bin, habe ich, glaube ich, etwa, ich muss schnell rechnen, 14 Jahre lang investiert in meinen beruflichen Weg. Und es war für mich keine Option, die 14 Jahre wegzurühren. Und ich habe gewusst, wenn ich lang weg vom Fenster bin, dann habe ich meinen Job nicht mehr in der Rolle, die ich ihn gerne gehabt hätte. Entsprechend habe ich gefunden, ich will weiter investieren. Und dass man denn das einem, oder dass man das nicht versteht, das tut mir schon wahnsinnig schwer.
Ich finde das auch sehr schwer, weil ich finde, es ist jeder Frau ihre eigene Entscheidung, wie sie es macht. Also ich würde nicht mal nur sagen, jeder Frau, sondern jeder Familie.
Genau, das ist wichtig.
Mann und Frau da, ja, muss am gleichen Strick ziehen. Es hat noch weitere Kritik gegeben, auch ein bisschen in dem Zusammenhang. Das letzte Jahr in der Arena, wo es um 50 Jahre Frauenstimmrecht gegangen ist, da hat dein Gegenpart sozusagen gesagt, ja, warum hast denn du ein Kind? Du siehst das Kind gar nicht. Ja. Und du bist recht hässig geworden. Mhm. Wobei ich finde, so hässig bist du nicht geworden. Ich wäre austickt.
Gut, du hast mal gesehen, wie es in mir rein war. Das Krasse war dort, oder? Der Moment, ich weiss es noch genau. Im Hockey gibt es einen Begriff, der heisst Blindside Hit. Also es ist ein Attacke, ein Check, der außerhalb von deinem Sichtfeld kommt. Oder? Du siehst ihn nicht kommen und er nimmt dich durch das viel mehr mit. Und bei dieser Frau ist das ganz ähnlich gewesen. Die hat vor dieser Sendung hat die unnett mit mir geredet, so Smalltalk. Ich habe gefragt, was sie macht. Sie hat mich gefragt, wie ich es mache und so. Da haben wir uns so austauscht und ich habe von dieser wie die Attacke nicht erwartet. Darum sage ich
ganz genau sagen, sie ist Hausfrau. Das ist 100% Hausfrau daheim. Also das ist noch wichtig.
Genau.
Und du schaffst, du hast den 100% Job und hast dein Kind und hast einen Mann, der natürlich daheim auch hilft. Ja. Gut, jetzt zurück zu.
Und nachher hat sie eigentlich im Sinn nach gesagt, eben, sie versteht denn bei solchen Frauen schon nicht, warum die überhaupt Kinder auf die Welt stellt. Und das ist natürlich einfach der Blick zu mir gerichtet und ich habe gedacht, wow, hat die das jetzt gerade wirklich gesagt? Und ich bin, glaube ich, auch recht baff gewesen und in mir rein hat es brodelt und ich habe gewusst, du kannst nicht in einer Arena ausrasten, geht einfach nicht. Entsprechend habe ich sie, glaube ich, einfach relativ bestimmt zurechtgewiesen oder ihr gesagt, was ich von dieser Aussage halte. Und es zeigt wirklich einfach, dass es vielen Menschen nicht gelingt. Sie tun alles aus ihrer eigenen Optik beurteilen und verurteilen. Und das ist der Grundfehler. Ich tue doch nie ein anderes Familienmodell von außen betrachten und dann sagen, das machen die jetzt auch noch falsch. Weil ich bin noch nie bei denen am Nachttisch gesessen. Ich bin noch nie bei denen in den Ferien mit dabei gewesen. Ich weiss nichts über die, oder?
Aber so Sachen, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, das würde mich extrem verletzen. Hat dich das nicht verletzt? Oder kannst du einfach besser mit dem umgehen?
Weißt, für mich, ich bin glaube dort so ein sportlicher Geist. Mein Fazit war eigentlich nur, gewesen, okay, wir sind noch nicht fertig, ich muss weiter jede Einladung annehmen und gehen und reden. Für mich war es wie einfach ein Zeichen gewesen, okay, wir sind noch nicht dort. Mhm. Und vielleicht habe ich auch gemeint, manchmal meint man ja, weil man sich in einer Bubble bewegt, wo dann Leute ähnlich denken, hey cool, jetzt sind wir weitergekommen. Und die Arena hat mir nur gesagt, nein, das geht noch ein paar Jahre, bis wir dann dort sind. Und hat mir auch wieder Energie gegeben, zum weiter fighten. Und ich denke immer, Kämpfen ist eigentlich ein blödes Wort, weil Kämpfen, da hat man so einen verbissenen Gesichtszug. Ich versuche eigentlich immer mit viel Freude in das Thema reinzugehen und den Leuten einfach aufzuzeigen, wie ihre Denke funktioniert, oder dass sie manchmal reingehen und immer nur aus ihrer Sichtweise eigentlich argumentieren. Also ein bisschen den Spiegel vorheben, hilft manchmal ganz fest.
Und vielleicht eben einfach auch zeigen, dass du ein toleranter Mensch bist, weil du verurteilst ja eine Frau nicht, die nicht arbeiten, sondern die heim unbezahlt den Mutter- und Familienjob macht.
Im Gegenteil, genau.
Man sagt ja immer, der Mental Load, der bleibt so bei der Frau hängen. Also das Organisatorische, da noch das Geburtstagsgeschenk, dort noch der Turnsack, wann muss das Kind ein 9 mitnehmen, Kind etc. Du und dein Mann, ihr teilt euch das, glaube ich, recht gut auf. Wie ist das bei euch? Bist auch du die mit dem Mental Load oder ist das er oder könnt ihr das wirklich aufteilen?
Wir haben es relativ gut aufteilt, weil sonst unser System würde zusammenkrachen. Und dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, so Zahnfee-Manager, solche Sachen. Das ist gerade ein aktuelles Thema. Der schreibe ich jetzt, den Zahnfee. Also das sind so Sachen, die ich mache. Aber der Load ist manchmal so ein bisschen für mich nicht unbedingt ein Load, weil mein Leben ist recht durchstrukturiert und da habe ich einfach noch eine To-Do-Liste mehr. Und es ist ja die beherzteste von allen To-Do-Listen, weil es geht um unsere Familie. In dem Sinn geht es. Aber ich weiss genau, was du meinst. Es ist wirklich so, wenn das zu einseitig ist, dann kann das wahnsinnig belastend werden. Aber mein Mann und ich haben dort eigentlich wirklich ein gutes Einvernehmen miteinander, dass wir wissen, das braucht beide. Und heavy sind immer die Momente, wenn beide ans Limit kommen. Das gibt es manchmal, oder? Wenn es wie geschäftlich nicht anders geht, dass beide gerade eine harte Woche haben und dann musst du auch mit Köpfen zusammenstrecken und schnell sagen, okay, schau, jetzt müssen wir da schnell durchtanken, wie wollen wir es machen? Du Montag, ich Dienstag und so weiter und so weiter. Also das Reden miteinander und einander auch offenlegen, wie es gerade so ist, das braucht es dann einfach, sonst würdest du irgendwann ja, überborden.
Was macht er besser als du?
Ganzen Haufen. Es ist ja total fies für mich. Oder am Abend, so, wenn meine Tochter kann wählen kann, wer muss Geschichten erzählen, wählt sie immer ihn. Das ist wahrscheinlich wegen seinem charmanten Berner Dialekt. Das ist wirklich fies. Oder jedes Mal muss ich den Küche machen und er kann vorlesen.
Redet sie Berndeutsch?
Nein, sie redet breitestens Zürichdeutsch.
Wenigstens da.
Genau.
Wenn man Familie hat und wenn man einen Job hat, und das gilt für euch beide, für dich und für deinen Mann, dann müsst ihr euch gut organisieren, wie du auch gerade gesagt hast. Wo machst du Abstrich jetzt im Leben? Wo macht er Abstrich? Die sogenannte Me-Time, oder?
Ja, also wir machen wahrscheinlich beide Abstriche, indem wir sehr konsequent sind im Vergehen von unserer freien Zeit. Ich glaube, ich habe da auch noch während Covid dazu gelernt. Ich habe früher noch öppe mal irgendwie Mittagessen gemacht oder weiss ich was, mit Leuten, die einem vielleicht mehr Energie geraubt haben, als das sie einem gegeben haben. So ein bisschen Pflichterfüllungsterminen und so, oder auch in der Freizeit manchmal sogar. Und ich bin dort relativ konsequent im Wegstreichen von solchen Kontakten, die nicht gut fürs Herz sind. Und die Konsequenz hilft einem wahnsinnig, zum das Leben aufs Wichtige eigentlich konzentrieren. Und da bin ich ganz offen, das ist bei mir an allererster Position die Familie. Und nachher kommt aber sehr gleich mein Job, weil der einfach wahnsinnig viel einnimmt. Oder ich habe auch nicht noch 7 Hobbys nebenzu. Im Gegenteil, ich habe praktisch kein Hobby. Ich tue sehr gerne Leute einladen, ich tue sehr gerne Sport machen und. Aber das sind Sachen, wo nie den Raum einnehmen, wie bei mir der Job einnimmt.
Wie kommst du oben runter? In den Medien arbeiten ist einfach, da passiert wieder irgendetwas. Da muss man da schauen, dann ist Olympia. Wow, da gibt es eine Goldmedaille, da Silbermedaille und so weiter. Irgendwann einmal kommt man heim, da muss man noch schnell das Kind holen, im Kinski, dann, keine Ahnung, die Zahnfee organisieren. Irgendwann mal ist dann ein bisschen gut. Wie kommst du oben runter, dass du so wieder relaxen kannst?
Gut, ich bin so eher ein quirliger Mensch und immer leicht überspannt. Ich habe ja früher schaurig viel geraucht, um das abladen während der Arbeitszeit. Irgendwann kannst du dann nicht mehr rauchen, sonst altert man noch schlechter. Und seither nehme ich ganz viel CBD-Kaugummi. Mit der Stadt so auf dem Pack, man darf einen pro Tag und ich nehme viel mehr. Aber das ist für mich, da komme ich einfach auf ein normales Level. Das ist so mein Alltag. Und nachher, das, was du ansprichst...
Das nimmst du am Tag oder das nimmst du, wenn du dann heimkommst?
Nein, am Tag. Das ist ist eigentlich nach wie vor ein Ersatz fürs Rauchen. Ja, nein! Stell dir vor, ich bin so gewesen, oder? Ich kann nie können massvoll rauchen. Es war immer ein Päckchen oder nichts gewesen. Dann habe ich ganz lange noch die blöden Nicorette gegessen. Und dann irgendwann habe ich die CBD-Kaugummi angefangen. Das ist so, das bringt so ein wunderbares Level rein. Aber das, was du sagst am Abend, das ist dann schon noch so Next Level. Dort muss ich manchmal dann wirklich einfach entweder eine Serie schauen, die mich in eine andere Welt mitnimmt, oder die andere Variante ist dann wirklich Sport machen oder noch besser Yoga machen, stretchen, einfach oben runterkommen. Aber das achtsam sein, das finde ich etwas wahnsinnig Schwieriges. Mein Kopf geht immer wieder weg und denkt wieder an irgendwelche Sachen um. Also das wirklich im Moment leben und an nichts denken, da habe ich noch recht viel Raum nach oben.
Ich glaube, das ist einfach auch etwas total Schwieriges.
Es ist mega schwierig,
wie viele Leute das wirklich können. Du bist auf Social Media sehr aktiv. Du bist eine der Ersten, die ich kannte, die auf Twitter so aktiv war.
Ja, und mein Algorithmus ist total am Arsch. Ich habe lange nichts mehr gesagt auf Twitter. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was du machen kannst. Und jetzt finde ich wie nicht mehr drin. Ich habe wirklich wahnsinnig viele Follower, aber auch schlechte Reaktionen, also Interaktionswert und so. Das ist aber ein ganz lustiges Medium. Ich habe auch früher extrem Gefallen gefunden, weil es ja so ein kurz und knackig, ja, wunderbar. Und jetzt versuche ich wieder ein bisschen reinzukommen, aber eben mein Algorithmus ist wirklich, gebt mir ein Like, bitte. Nein, es ist wirklich übel.
Aber du bist ja noch auf anderen Social-Media-Kanälen aktiv. Aber auf deinem Twitter-Profil steht, versprüht Weisheit und Liebe. Ich finde es irgendwie auch schön. In Bezug auf was sollst du Weisheit versprühen?
Das ist eigentlich einfach ein Statement an alle Trolls da draussen, weil ich weiss, wenn sie die Bio lesen, finden, werden sie nur schon hässig, weil ich das sagen. Und ich habe wie gefunden, es ist ja so, jeder, der etwas von sich gibt auf Twitter, meint ja immer, es sei jetzt der Weisheit letzter Schluss. Entsprechend versprich Weisheit und Liebe, das finde ich ganz wichtig. Oder die Social Media, die sind zum Teil so wahnsinnig kässig. Und ich habe schon so viel von dem gesehen. Und es tut mich nur noch beelenden. Und darum ist noch die Liebe reingekommen. Das ist wirklich so ein Statement, weil ich weiss, die mich nicht mögen, die finden noch schon die Bios so blöd.
das ist auch eine gute Variante, um die so ein bisschen loszuwerden.
Ja, genau. Ich habe letztens wieder mal etwas gepostet von so einem Hater und ich habe dort wieder zugeschrieben, kill them with kindness. Und ich glaube, das ist wirklich immer etwas Gutes, oder? Den Hass nicht verdoppeln, indem man zurückhatet, sondern einfach wirklich sagen, ja, wenn du meinst.
Du bist schon weit in deiner Achtsamkeit.
Ach, nicht schlecht, Steff.
Du bist extrem voll von Power. Du machst wahnsinnig viele verschiedene Sachen, abgesehen davon, dass du Familienmutter bist und auch noch Chefin. Du hast einen Song gemacht, anfangs von der Pandemie. Wir hören ganz schnell rein, damit wir wissen, von was dass wir reden. Er heisst «Trotz dem C».
Ich träume jeden Tag, ich im Lotto gewonnen. Im Screen glitten der Hemdli, unter dem Tisch eine Pischi-Hose. Ein Bild, wo viel sagt, über 20 musst nur anhören. Wir sind emotional am Limit. The C-Word sucks. Sag's mit Rosen, aber es bringt nichts. Stimmig nackt. Es ist ein C, ein O, ein V, ein I-D, wo mit Freude will nehmen. Trotzdem C, ein O, ein V, ein I-D, kann ich die Augen sehen. Es ist ein C, ein O,
der Erlös von dem Song ist an die Stiftung Promente Sana gegangen, was ich sehr schön finde. Da möchte ich noch ein bisschen genauer darüber reden. Aber ich möchte auch noch darüber reden, was zum Beispiel im Tagi gestanden ist. Der Song, das ist ein bisschen eine Ego-Show von der Steffi Bucher.
Was sonst? Das ist wie das logischste Feedback. Ich habe ihn jetzt gerade so auf dem Ohr gehabt und gedacht, der Beat ist ein bisschen geiler als meine Stimme. Meine Stimme ist ja so dünn, sie haben ja alles gegeben, um das nachher etwas im Tönen zu lassen. Nein, das ist mir wie egal, wenn der Dagi das schreibt, weil es ist auch so berechenbar, dass sie das schreiben, oder? Auch da wieder. Ich habe dort, das ist so anfangs zweite Welle, wir erinnern uns noch knapp, wo wirklich so die Leute am Beissen gewesen sind, oder? Wirklich einfach Lockdown. Ich habe selber im Umfeld dort viele Leute gehabt, wo, oder ein paar Leute gehabt, die wirklich Probleme gehabt haben. Und dann habe ich die Jungs von Jazz Crew, die da mitproduziert haben, kennengelernt und dann haben wir gesagt, hey, wollen wir nicht etwas Lustiges machen? Und ich hatte gerade ein Sabbatical gehabt zwischen MySports und Blick. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir gehen mal ins Studio. Und dann habe ich den Text geschrieben, dann haben wir zusammen den Text weiterentwickelt, nachher irgendwann die Musik dazu. Und ich habe den Prozess einfach so cool gefunden, um mal ein Lied können machen, dass wir dann das ganze Feedback drum herum. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hey, lass uns Promente Sana involvieren. Dann ist der ganze Tag rund um psychische Gesundheit, wo man eigentlich allgemein das Thema mehr angeschaut hat in der Schweiz, dann habe ich gefunden, komm, das passt doch. Und so ist das entstanden. Und die Feedbacks, das ist wirklich etwas, ich lese es dann und denke so, ja, klar, dass ihr das so sagt, aber es bewegt mich wie nicht. Ist ja logisch, es ist ja Steffi Buchli, die ein Lied macht. Klar ist es eine Ego-Show, weil...
Also einfach sagen negativ. Aber es ist gut, wie du da mit dem umgehst. Ich finde, da kann man sich echt eine Scheibe davon abschneiden. Jetzt nicht nur, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sondern allgemein.
Ja, ich finde natürlich, sobald man das mal ablegen kann, gibt einem das wahnsinnig viele Freiheiten, um lässige Sachen zu machen. Wenn man nicht immer denkt, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt ein Lied mache, dann wird man plötzlich schaurig frei in seinen Entscheidungen, die man fällt.
Es ist für einen guten Zweck, für die Stiftung Promente Sana. Und du hast jetzt eben gerade bei einer gegen 100, wir haben schon vorher kurz darüber geredet, hast du auch 25'000 Franken gewonnen. Und auch das Geld geht dort an, in die Stiftung. Wieso ist dir das so wichtig?
Also, natürlich, bei so karitativen Engagements ist es immer schwierig, oder? Man kann so viel machen. Man kann auch noch für Kinder extrem viel machen, für Integration sehr viel machen und. Aber ich finde, es passt auch sehr gut zu der Zeit, die wir jetzt haben, oder? Ich bin ehrlich gesagt froh im Moment um jedes Outing von einer Person, die sagt, ich habe psychische Probleme, weil ich immer noch schockiert bin, wie tabuisiert das ganze Thema ist, oder? Und wenn man weiss, wie hart das dann ein Alltag ist, wenn man zum Beispiel eine Depression hat und wirklich taucht. Und wenn man dann noch weiss, dass man nicht einmal jemandem erzählen kann, dass man das hat. Also ich glaube auch dort wieder, bis man nicht kann über einen Beinbruch gleich offen reden wie über eine Depression, gibt es immer noch Arbeit zu tun. Und im Vergleich zu anderen Themen kann ich dort selber weniger ausrichten. Und ich finde einfach, Promente Sana macht dort einen riesen Job. Und darum habe ich sie jetzt gerade zweimal hintereinander gewählt. Das kann sein, wenn dann vielleicht einmal die Pandemie abklingt, dass ich irgendwann mal etwas für junge Mädchen mache oder irgendwie so. Es gibt noch ganz andere Themen, wo mein Herz bewegt. Aber da ist wirklich jetzt so die Pandemie hat ganz viel an den Tag gebracht, und ich finde, boah, das ist wirklich heavy.
Das ist wirklich schwierig. Die Psyche leidet unter dieser Pandemie bei ganz vielen Menschen. Wie gehst du mit einem Down um? Hast du das überhaupt?
Ja, eben, das ist noch lustig, oder? In dieser Pandemie, ich bin wirklich ein gut gelaunter Mensch, vererbt von meiner Mami. Und in dieser Pandemie habe sogar ich gemerkt, wie mir das irgendwann einfach aufs Gemüt schlägt. Und da habe ich mir auch angefangen zu überlegen, hey, wenn ich jetzt so weit bin, wie ist das bei einer Person, die an sich schon sehr anfällig und sehr feinfühlig in die Richtung ist? Wahnsinnig, oder? Ich glaube, ich habe dann das Glück, dass ich mich selber relativ schnell daraus heraushiefen kann. Ich glaube, Alltag und Routine hilft dort auch wahnsinnig viel. Ist mitunter auch das Problem in der Pandemie, weil das dann auch nicht mehr da war. Aber ich glaube, ich kann dort sehr viel ausrichten mit, aber weißt du, jemand, der wirklich psychische Probleme hat, findet, was labern die, oder? Bei mir geht es darum, ich höre dann irgendwie Musik oder tanze oder mache Sport oder weiss ich was und komme dann wieder rauf. Aber das ist weit weg von einem Handling, wo ein Mensch hat, der wirklich psychische Probleme hat. Ich glaube, das ist so eine Farce, wenn man dann meint, so als glücklicherweise gesunder Mensch, man kann da noch die guten Ratschläge von sich geben. Das greift nicht.
Ja, das greift vielleicht nicht bei diesen Menschen, aber es greift sicher bei diesen Menschen, die so sind wie du,
ja,
die einfach auch mal einen Downer haben und das gehört halt leider zum Leben dazu. Und Corona hat dem jetzt nicht gerade entgegengeholfen.
Und wie. Was ich finde, ist halt, was immer hilft, ist, das Ganze in eine Dimension zu stellen oder sich selber versuchen, von außen zu beobachten und schnell die Situation aufnehmen und schauen, okay, was ist jetzt wirklich? Was bringt mich jetzt wirklich runter? Mhm. Ist es vielleicht eine Unzufriedenheit mit mir selber gerade? Also die Analyse, das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Und ich habe, glaube ich, so über die Jahre, nicht zuletzt wegen dem Fernsehen, habe ich so gelernt, mein eigenes Bild von außen anzuschauen. Und das hilft jetzt manchmal, wenn man einfach so versucht, Situationen zu analysieren, dass du ein paar Schritte weggehen und dir selber zuschauen und dann merken, ah ja, dort ist wahrscheinlich der Haken.
Du machst ganz viele verschiedene Sachen. Du bist Chefin vom Sport beim Blick. Du stehst auf der Bühne. Jetzt dann, nämlich ganz neu im April, vom 6. bis zum 10. April, stehst du auf der Bühne vom Theater 11 als Erzählerin von der Rocky Horror Picture Show und du tanzest den Time Rap. Ich habe gedacht, du kannst nicht tanzen.
Nein, das mit dem Tanz haben wir nicht ausgemacht. Nein,
also,
es ist wirklich
einfach in den Medien mit.
Es ist wirklich die Erzählerrolle, es ist ja ein Ensemble, das kommt, ein internationales Ensemble, und es ist immer so, dass in einem Land dann der Erzähler oder die Erzählerin eigentlich vom Land gestellt wird. Das war in der Schweiz schon mal der Benny Thurnherr oder der Sky Dumont hat das mal gemacht in der Schweiz.
Dumont.
Ja, ja. Und ich habe schon gedacht, so graumelierte Haare würden mir vielleicht auch noch stehen. Nein, auf die Rolle freue ich mich jetzt schaurig.
Aber wie bist du dazu gekommen?
Ja, die haben mich angefragt und es ist ja so, es kommt ja da so einiges rein und das meiste ist gerade so, oh nein, sorry, keine Zeit, nein, geht leider nicht, weil ich wirklich eben auch die Zeit will und muss einteilen. Und dann ist das gekommen. Nachher habe ich zuerst gedacht, es geht um ein Engagement über Wochen. Da habe ich schon mal gedacht, nein, geht nicht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, es ist einfach eine Spielzeit, also sehr konzentriert. Dann habe ich mit meinem Mann geredet und gesagt, hey Mensch, wir könnten das irgendwie möglich machen. Und er ist dort natürlich einfach super und findet dann, hey ja, und das schaffen wir irgendwie. Ich habe mit meinem Chef geredet, der zuerst auch gefunden hat, Mensch, kannst du das noch dazu? Dann habe ich gesagt, hey, ich nehme Ferien. Es ist für mich so wie ein Bucketlist-Ding, oder? Mal bei so einer Sause dabei zu sein. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
Sport und Theater will ich jetzt nicht gerade zusammenbringen. Gut, Theater
beim Fußball. Drama gibt es dort manchmal auch, definitiv.
Genau.
Nein, man kann es nicht so gut zusammenbringen. Wobei natürlich meine Rolle jahrelang die von einer Erzählerin war, wenn du so willst. Oder Geschichten nacherzählen, durchführen. Als Moderatorin bist du ganz fest in dieser Rolle. Also man könnte es schon herwürgen. Aber auch da wieder. Ich habe gewusst, dass gewisse dann werden finden, ah, oh, was, jetzt muss sie auch das noch machen. Und ich finde einfach so, hey, wer kann schon sagen, ich kann mal dafür bei einem Musical einfach ein kleines, mega irrelevantes Teil spielen, nämlich der, der einfach da durchführt.
Aber du musst nicht singen und tanzen.
Nein.
Also du darfst nicht verbieten.
Ja, vielleicht plötzlich überkommt es mit dem. Nein, es ist wirklich die Erzählerrolle.
Dein Mann unterstützt dich, das finde ich sehr lässig. Wir haben ja auch zusammen eine Firma. Und die Firma, die heisst Einhorn und Rakete AG. Wer ist die Rakete, wer ist das Einhorn?
Das ist so die naheliegendste Frage, aber es ist wirklich nicht so, dass wir uns so würden aufteilen. Nein, wir hatten ursprünglich einen Firmennamen, wo nur Einhorn drin war. Und nachher haben wir angefangen, so Early-Stage-Investments zu machen. machen in Firmen, wo neu auf dem Platz sind. Und dann haben wir gefunden, Raketen. Also das Unicorn ist das eine, was man sich wünscht, wenn man ein Investment macht. Und dass sie raketenmässig durch die Decke geht, ist das andere. Und darum sind wir auf diese zwei Begriffe gekommen. Also es ist weniger auf uns zwei bezogen. Wobei, wenn ich jetzt könnte wählen, wäre ich glaube schon das Einhorn.
Und ich glaube, bei dem lassen wir es gerade. Das ist so ein schöner Schlusssatz von dir, Steffi Buchli. Danke vielmals.
Sehr gerne. Danke vielmals für die Einladung.
Das ist «Mies Zürich».
Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.